1992 hielt unser Bruder Lee in Irving, Texas, eine sehr bedeutende Konferenz. Natürlich waren alle seine Konferenzen bedeutsam, aber diese war besonders wichtig und bedeutsam. Denn sie präsentierte nicht nur eine Offenbarung über Gott in seiner Ökonomie aus einem bestimmten Blickwinkel, sondern sie reichte auch Leben dar in der gegenwärtigen Situation. Während der Folgen eines großen Aufruhrs Werke der Spaltung, die von bestimmten leitenden Mitarbeitern verursacht wurden. Das Thema dieser Konferenz war das satanische Chaos in der alten Schöpfung und die göttliche Ökonomie für die neue Schöpfung. Wir wissen, dass alles, was Gott geschaffen hat, gut war. Und nachdem der Mensch nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen wurde, konnte Gott in seiner weiteren Schöpfung und Wiederherstellung auf alles schauen und sagen: sehr gut. Gott ist ein Gott der Ordnung. Aber der Feind ist die Quelle des Chaos, der Turbulenzen, der Verwirrung, der Finsternis, der Täuschung, der Spaltung, des Todes. In einer Angelegenheit nach der anderen. Er ist absolut entgegengesetzt. Gott entgegengesetzt, der Wahrheit, dem göttlichen Leben, dem Willen Gottes, der Ökonomie und den Wegen Gottes. Als also Sünde und Tod in das Menschengeschlecht eintraten, kam Chaos herein, in das, was jetzt die alte Schöpfung war. Und als Folge davon ist alles unter der Sonne Nichtigkeit. Und wir sehen in den letzten Monaten, besonders diejenigen unter uns in den Vereinigten Staaten, die beobachten, was geschehen ist, wir sehen, wie sich das Chaos verstärkt. Diese Botschaft ist also sehr passend und rechtzeitig. Und wird noch rechtzeitiger sein, da sich das gegenwärtige Zeitalter seinem Ende zuneigt. Wir befinden uns in einem satanischen Chaos. Vorerst hat Gott nicht die Absicht, uns aus dem Chaos herauszuführen. Im Gegenteil. Er will, dass wir in Christus, dem Sieger, inmitten des satanischen Chaos überwinden. Dafür brauchen wir ökonomisch etwas mehr als den essentiellen Geist als Leben. Wir brauchen die sieben Geister Gottes, die sieben Leuchter, die vor dem Thron brennen, die sieben Augen des Lammes, ausgesandt in die ganze Erde. Wir müssen verstärkt werden. Nichts im Bereich des satanischen Chaos kann die sieben Geister Gottes besiegen. und kann auch nicht die Gläubigen besiegen, die im Gemeindeleben leben und die durch den siebenfach verstärkten Geist verstärkt wurden und weiterhin verstärkt werden. Das befähigt uns, das Chaos zu besiegen und zu überwinden, um dem Angriff des Todes standzuhalten. Das bringt uns zu Botschaft 3. Die Überschrift zeigt, die Essenz, die Last hier. Vom siebenfach verstärkten Geist verstärkt werden, um das satanische Chaos zu besiegen und den Angriff des Todes zu überwinden. Wir können genau sagen, dass es in dieser Botschaft um den siebenfach verstärkten Geist geht, als die sieben Augen des Lammes, die nach einer Gelegenheit suchen im Leben der Heiligen, um überwindende Gläubige hervorzubringen, Überwinder, die Gott verherrlichen und den Feind beschämen werden, indem sie das satanische Chaos besiegen und den Angriff des Todes überwinden. Es gibt vieles in dieser Gliederung, das unsere Aufmerksamkeit und Ausarbeitung erfordert. Deshalb beginnen wir jetzt mit der Gliederung. Lesen Sie und halten an, um bestimmte Punkte herauszuarbeiten. Und wir lesen einfach andere, weil sie selbsterklärend sind. Römisch 1. Wir müssen von Christus als dem siebenfach verstärkten Geist in seinem Dienst im Stadium der Verstärkung verstärkt werden, um das zerstörerische satanische Chaos in der alten Schöpfung zu überwinden. Und in der konstruktiven, göttlichen Ökonomie für die neue Schöpfung zu triumphieren. Es mag sein, dass für einige, für die diese Art von Botschaft oder Lehre über Chaos und das Überwinden neu ist, das Wort Stadium in Punkt 1, vielleicht bedarf es einer Definition. Der Dienst Christi im Stadium der Verstärkung. Das Neue Testament zeigt deutlich, dass der Dienst Christi drei Stufen enthält. Die erste Stufe war, als er auf der Erde war. Das Leben eines Gottmenschen lebte, er tat den Willen Gottes, er starb für unsere Erlösung und er setzte das göttliche Leben durch seinen Tod frei. Wir nannten dies den Dienst Christi im Stadium, in der Stufe der Verstärkung. Die Auferstehung Christi, auf die dann seine Auffahrt folgte, brachte ihn in das zweite Stadium seines Dienstes. Und das bezeichnen wir als das Stadium der Einschließung, Nun, was meinen wir hier mit Einschließung? Die Bibel spricht vom Geist Gottes, dem ewigen Geist Gottes. In der Gottheit haben wir den Vater, den Sohn und den Geist. Ewig, unveränderlich. Sie koexistieren zur gleichen Zeit. Aber in Gottes Ökonomie, einem Prozess, in dem Gott seinen Vorsatz erfüllt, ist der Geist Gottes Der Geist Gottes ist nicht nur göttlich. Bestimmte Elemente der Person Christi, des Lebens, des Todes und der Auferstehung sind dem Geist Gottes ökonomisch hinzugefügt worden. Das, was das Neue Testament den Geist nennt, ist also einschließend. Es schließt die Menschlichkeit Jesu ein. Apostelgeschichte 16 spricht also vom Geist Jesu. Er schließt die Auferstehung Christi ein. Aus diesem Grund spricht Paulus in Offenbarung 8 vom Geist Christi. In Kolosser 1 spricht er vom Geist Jesu Christi. In seinem himmlischen Dienst wirkt Christus als unser hoher Priester so, dass er sich bei der Ausübung seines Dienstes unter uns und in uns und durch uns als der allumfassende, lebengebende Geist bewegt. Er hat die Erlösung vollbracht. Er ist ein für allemal gestorben. Jetzt betet er für uns, er weidet uns, er führt Gottes Verwaltung aus. Er vollzieht den neuen Bund, das Neue Testament. Er reicht den Himmel in uns hinein dar. Auf unserer Seite als Empfänger, die durch Übertragung empfangen, was Christus in den Himmeln tut, ist das in unserer Erfahrung die Einschließung. Die dritte Stufe ist die Verstärkung. Warum? Weil der Angriff und die bösen Taten des Feindes so stark sind und es in den Gemeinden Abweichungen und Niedergang, Spaltungen, falsche Lehre und Aufruhr und Rebellion unter den Gläubigen gegeben hat und hinter all dem sich Satan befindet. Der Herr verstärkt den Geist Gottes ökonomisch, damit er dieser siebenfache Geist ist. Und nur dadurch, dass wir von Christus als einem siebenfach verstärkten Geist verstärkt werden, können wir in unserer gegenwärtigen Situation überwinden. Der Herr weiß, wenn wir einfach im Leben wachsen und dem Geist im Inneren folgen und vom Geist geführt werden, um Söhne Gottes zu sein, und wenn wir der Salbung gehorchen, das ist mehr als wunderbar und es ist absolut unerlässlich. Aber wir brauchen den ökonomischen Geist, siebenfach, um in der gegenwärtigen Situation zu überwinden. In der gegenwärtigen Situation, die sich schließlich über alles hinaus verschlechtern wird. was wir voraussehen oder uns vorstellen können. Nun gehen wir recht zügig durch den Abschnitt A. Ich werde ihn einfach nur lesen, weil wenn wir bei B und allem, was noch folgt, angelangt sind, werden wir im Herzen der Last dieser Botschaft sein. Satan, der Teufel, ist die Quelle und das Element des bösen Chaos in der alten Schöpfung. Er ist die Quelle des Chaos. Er ist das Element des Chaos, das impliziert und weist sogar darauf hin, dass wir, wenn wir das satanische Chaos besiegt haben, sind wir in Christus durch seinen Sieg und wir besiegen Satan. Und Satans Werk in der Verbreitung des Chaos ist nicht nur in der gefallenen Welt mit allen Aspekten ihres Systems. Er tut alles, was er kann, um das Chaos in die Gemeinde hineinzubringen. Der Herr sagte: Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden nicht den Sieg über sie gewinnen. Was darauf hindeutet, dass sie angreifen werden. In den Unterpunkten sehen wir also Aspekte des satanischen Chaos, die im Neuen Testament aufgezeichnet sind. Der Dienst der Apostel war von Chaos begleitet, beispielsweise durch Lehren, die sich von der von Paulus gelehrten göttlichen Ökonomie unterschieden, durch jeden Wind der Lehre im Trugspiel der Menschen, durch diejenigen, die Spaltungen anrichteten und Anlässe zum Stolpern, und durch spalterische Menschen, die nach ihren Meinungen Parteien in den Gemeinden bilden. Das passierte uns. Einige spalterischen Brüder bildeten Parteien und brachten Spaltungen herein. Punkt 2. In der Situation der ersten, dritten, vierten, fünften und siebten der sieben Gemeinden in Asien herrschte Chaos. Und nun sehen wir das Chaos in den Punkten A bis E. Die erste, Ephesus, verlor ihre erste Liebe zum Herrn. Das ist Chaos. Unordnung in Gottes Augen. Die dritte, Pergamos, fiel in die Welt, wo der Thron Satans war, und hielt an den Lehren Bileams und der Nikolaiten fest. Der vierte, Thyatira, hatte die Lehre Isabels bei sich, die mit den tiefen Dingen Satans zu tun hatte. Die siebte, Laodicea, war lauwarm und erkannte nicht, dass sie elend, bemitleidenswert, arm, blind und nackt war. All diese Aspekte des Chaos überfielen diese Gemeinden zu der Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde. Und auch in der Geschichte der Gemeinde und der Formen, die sie annahm, diese Geschichte umfasst alle Dinge, die in der Offenbarung erwähnt werden. Die eine Gemeinde, die der Herr lobte ohne Kritik, war Philadelphia, die wiederhergestellte Gemeinde, Die zweite Gemeinde, Smyrna, hat der Herr nicht zurechtgewiesen, weil das die leidende Gemeinde war. Wir sollten also nicht schockiert sein, wenn der Feind auf verschiedene Weise und von Zeit zu Zeit Chaos in die Ortsgemeinden bringt. Und eine Art und Weise, auf die er das tut, ich werde das noch einmal im Zusammenhang mit dem Angriff des Todes erwähnen, eine sehr wichtige Art und Weise, wie Satan Chaos in die Gemeinde bringt, ist Tratschen, unnötiges Gerede, Enthüllen von Dingen, die man besser geheim halten sollte. Dinge aufdecken, die bedeckt bleiben sollten, nicht geleugnet werden sollten. Man kümmert sich darum, man behandelt die Dinge, aber sie müssen nicht allgemein bekannt sein, denn Liebe bedeckt. Liebe stellt nicht bloß, Liebe tratscht nicht. Und Liebe bedeckt eine Vielzahl von Sünden. Aber in unserer ganzen Geschichte, in den 54 Jahren, in denen ich hier bin, gab es unaufhörlich nichtiges Gerede. Das Chaos in die Gemeinden und in das Leben der Heiligen brachte. Die Heiligen, die bereit sind, diesem Gerede zuzuhören. Christliche Leben sind dadurch zerstört worden. Das ist Chaos, das durch eine unbeherrschte Zunge ausgeführt wird. Dies ist dem Herrn in Bezug auf das Königreich so ernst, dass der Herr in Matthäus 12 nachdrücklich von unnützen Worten sprach. Von unnützen Worten, sie sind alle aufgezeichnet. All die Dinge, die in E-Mails, auf sozialen Medien zu finden sind, als Nachrichten verschickt werden. Bis der Absender, der Schreiber, der Verbreiter gründlich und aufrichtig Buße tut. Diese Worte werden aufgezeichnet und sie werden zur Zeit des Gerichts vorgebracht. Das ist keine Theorie. Es ist nicht nur das Chaos in der Pandemie, ein Chaos, das sich wie in der Stadt Portland, Oregon, in den Vereinigten Staaten abspielt. In 120 Nächten ohne Unterbrechung kam es zu Unruhen, Angriffen auf die Polizei, Bränden, Zerstörungsversuchen und sogar in Situationen, in denen einige getötet wurden. Das ist ein schreckliches Chaos in der Welt. Wir müssen darüber triumphieren. Aber vor allem müssen wir jede Art von Chaos unter uns überwinden. Und dafür brauchen wir eine siebenfache Verstärkung. Punkt B. Gott selbst ist die göttliche Ökonomie. Und in Christus ist er als eine Verwaltung, eine Anordnung, eine Ökonomie und ein Plan in uns hineingekommen, der alles in Ordnung bringt. Wir sind daran gewöhnt, von Gottes Ökonomie zu sprechen, der ewigen Ökonomie Gottes, der neutestamentlichen Ökonomie. Und natürlich, das ist richtig, es ist wahr. Aber hier haben wir, wenn wir der Lehre von Bruder Lee folgen, eine ziemlich ungewöhnliche Äußerung. Gott selbst ist die göttliche Ökonomie. Und in Christus ist er in uns hineingekommen. Nun, was ist der Gedanke hier? Wir sollten nicht den Fehler machen und bestimmte Dinge von Gott trennen. Zum Beispiel den Willen Gottes Gott ist nicht hier und sein Wille ist etwas, das getrennt von ihm ist, irgendwo dort drüben. Gottes Wille ist Gott. Er ist ein Aspekt Gottes. Gottes Absicht. In unserem Denken, in unserer Sprache, Gott und Absicht sind unterscheidbar. Aber Gottes Absicht ist Teil dessen, was Gott ist in seinem Wesen. Ich denke an Bruder Nies Botschaften, an seine zentralen Botschaften, darüber, dass Christus die Wirklichkeit aller positiven Dinge ist. Und Bruder Nie betont, dass Gott uns keine Dinge gibt. Er gibt uns Christus, der die Wirklichkeit aller positiven Dinge, aller Tugenden, aller Eigenschaften ist. Wenn wir das begreifen können, und ich denke, das können wir, dann steht uns der Weg offen, um zu verstehen, wie Gott selbst die göttliche Ökonomie ist. Er kam zu uns in Christus. Nun haben wir Gott in Christus in uns als eine Verwaltung. Wir haben Gott in Christus als eine Anordnung, eine Ökonomie und einen Plan, der alles in Ordnung bringt. Das ist, so kann man sagen, eine Offenbarwerdung des Wirkens von Gottes Ökonomie, die Gott selbst in Christus in uns ist. Gott ist ein Gott der Ordnung, der organischen Ordnung. Unser menschlicher Leib hat Ordnung. Alle Glieder des Leibes befinden sich genau dort, wo sie sein sollten. Es wäre grotesk, wenn unsere Füße an unseren Schultern befestigt wären. Nein, Gott ist ein Gott der Ordnung. Satan ist die Quelle des Chaos, der Verwirrung. Und wir sind drastisch beeinträchtigt worden durch das satanische Chaos in unserem Denken, in unseren Gefühlen, in unserem Leben, in unserem Reden. Aber wir haben den Herrn in uns als die Verwaltung, als die Anordnung. Und das Ergebnis wird sein, dass, wenn wir im Leben errettet werden, alles in Ordnung gebracht werden wird. In Epheser 1,10 heißt es, dass Gott in Christus alle Dinge in den Himmeln und auf der Erde aufhaupten wird. Alles wird aufgehauptet werden, Satans Rebellion, der Sündenfall. Er brachte nur einen gigantischen Haufen als Ergebnis des Zusammenbruchs hervor. Aber der Herr bringt Ordnung hervor. Keine Organisation, sondern Ordnung. Und wir sollten freudig erwarten, dass dies in uns persönlich und in unserem Gemeindeleben kooperativ geschieht. Die göttliche Ökonomie soll aus der chaotischen alten Schöpfung die neue Schöpfung hervorbringen. Als Gläubige haben wir Christus als die göttliche Ökonomie für die neue Schöpfung empfangen. So kam durch den Fall die Nichtigkeit auf die Erde. Der Sohn Gottes kam durch die Fleischwerdung. Er kam direkt in das Chaos hinein. Und das Ziel, für dessen Verwirklichung er verantwortlich war, hat zwei Hauptaspekte. Auf der negativen Seite war sein Auftrag, mit allem Negativen im Universum abzurechnen und es zu beenden, während seines irdischen Dienstes. Wie es in 1. Johannes heißt, kam der Sohn Gottes, um die Werke des Teufels zunichte zu machen. Dann, am Kreuz, beendete er die gesamte chaotische alte Schöpfung. Und Satan wurde vernichtet, der Teufel wurde vernichtet. Alle seine bösen Engel, die bösen Geister, wurden besiegt und beschämt. Auf der positiven Seite brachte Christus in seiner Auferstehung, auf der Grundlage von seiner Erlösung, er brachte die neue Schöpfung hervor. Aus der Mitte, inmitten der alten Schöpfung mit ihrem Chaos. Jeder von uns, alle von uns, bevor wir gerettet wurden, waren wir nur ein lebender, wandelnder, chaotischer Mensch. Wir waren nur ein Teil des Chaos. Aber unser Geist, obwohl er sich wie im Koma befand, er war abgestumpft, er wurde nicht getötet. Gott bewachte ihn und bewahrte ihn vor dem Feind. Er konnte dort nicht hineinkommen. Als wir dann auf die Wahrheit des Evangeliums reagierten, bewegte sich der Heilige Geist in uns und gab uns die Fähigkeit zum Glauben. Wir bekannten, dass Jesus der Herr ist, dass Christus der Sohn Gottes ist. Wir erklärten, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Wir glaubten an ihn, wir riefen ihn an, wir haben ihn aufgenommen. Christus, die Quelle der Ausführung der neuen Schöpfung, kam in unser chaotisches, gefallenes Wesen. Um aus der chaotischen, alten Schöpfung die neue Schöpfung hervorzubringen. Und wir haben Christus dafür empfangen, wir haben Gott in Christus als die Ökonomie empfangen. In dem Maße, in dem wir ihm gegenüber offen sind und ihm die Möglichkeit geben, sich ungehindert in uns zu bewegen, arbeitet er und wirkt er ständig, Tag und Nacht, um die neue Schöpfung in uns auszudehnen. In unserem Geist sind wir eine neue Schöpfung. In unserer Vereinigung mit Christus sind wir eine neue Schöpfung. Paulus sagte in 2. Korinther 5, 21: Jeder, der in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Das ist unser Stand in Christus vor Gott. Nun, diese objektive Tatsache unserer Stellung, sie muss in unserem dreiteiligen Sein der Erfahrung nach ausgeführt werden. Und sie muss auch ausgeführt werden in der Gemeinde und durch die Gemeinde kooperativ. Wir haben also Christus als göttliche Ökonomie in uns für eine neue Schöpfung. Paulus hilft uns dies am Ende des 2. Korinther in Kapitel 4 zu verstehen. Er sagt es direkt: Unser äußerer Mensch, unser Leib der Sünde und des Todes und das natürliche Leben des alten, des äußeren Menschen verfällt. Aber innerlich werden wir Tag für Tag erneuert. Wir ältere Heilige, viele von uns können euch die Ehre Gottes bezeugen. Ja, wir wissen. Wir wissen, was mit unserem physischen Leib geschehen ist, weil wir altern. Aber wir können bezeugen, dass wir Tag für Tag erneuert werden. Deshalb fürchtet euch nicht vor dem menschlichen Altern. Die Kultur in den Vereinigten Staaten ist eine Jugendkultur. Es gibt alle möglichen gefälschten Produkte, die behaupten, das Altern zu stoppen, das Alter umzukehren. Es ist einfach nur Schrott. Es ist eine Täuschung. Lasst uns einfach normale Menschen sein, die äußerlich in der alten Schöpfung sind und dabei wissen, dass eine neue Schöpfung sich in uns entwickelt und sich ausdehnt. Neue Schöpfung. Ich zweifle nicht daran, dass, wenn durch die Barmherzigkeit und die souveräne Anordnung des Herrn wir diese Oktoberkonferenz in Barlow haben können, mit Hunderten von uns zusammen. Ich zweifle nicht daran, dass ich Hunderte von Heiligen sehen werde, die ich das letzte Mal, bis auf einige wenige Ausnahmen, vor einem Jahr gesehen habe. Jetzt, 2 Jahre später, viel neuer. Vielleicht sind ihre Haare jetzt nicht mehr schwarz, sondern grau. Vielleicht gibt es eine körperliche Alterung. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass in Europa, inmitten des Chaos, Gott, der die Ökonomie in Christus ist, die neue Schöpfung hervorbringt. Das ist wunderbar. Das Christenleben beinhaltet sowohl die göttliche Ökonomie als auch das satanische Chaos. Einerseits sind wir eine neue Schöpfung. Andererseits sind wir weiterhin vom Chaos geplagt. In den letzten Tagen hat euch in eurem menschlichen Leben? Nicht das Chaos beunruhigt? Mich hat es sicherlich. Aber gleichzeitig werde ich erneuert und genauso werdet ihr erneuert. Als Mischung aus Ökonomie und Chaos ist das Christenleben eine Miniatur des gesamten Universums, dessen Geschichte eine Geschichte der Ökonomie Gottes und Satans Chaos ist. Wahrscheinlich habt ihr nie darüber nachgedacht. Ich bestimmt nicht, bevor ich diesen Ausdruck hörte. Ich bin eine Miniatur des gesamten Universums. Ich bin beides, sowohl Chaos als auch Ökonomie. Ich bin beides, alte Schöpfung äußerlich und neue Schöpfung im Inneren. Und somit ist das christliche Leben nicht einfach. Das liegt an der Mischung. Nicht in unserem Sein, wir werden gereinigt und geheiligt und erneuert, sondern in unserer gegenwärtigen Situation, wenn es Tag für Tag weitergeht, gibt es Chaos und Ökonomie. Und das wird die Situation sein, bis wir als Erstfrucht, als Erstlingsfrucht entrückt werden, um die Braut unseres lebenden Bräutigams zu sein. C. Der Herr braucht die Überwinder, die von ihm als dem siebenfach verstärkten Geist hervorgebracht werden und die eins mit ihm sein werden, um das zerstörerische, satanische Chaos zu überwinden und in der einzigartigen göttlichen Ökonomie zu triumphieren. Das ist eine sehr wichtige Aussage, Geschwister. Der Herr braucht Überwinder in Europa. Natürlich überall. Aber ich spreche vor allem zu den lieben Heiligen in Europa und im Vereinigten Königreich. Der Herr braucht Überwinder. Er will sie nicht nur, er braucht sie. Er braucht sie, um das auszuführen, was er bereits durch seinen Tod, seine Auferstehung und seine Auffahrt vollbracht hat. Und diese Überwinder werden von ihm hervorgebracht. Keiner von uns ist in der Lage, sich selbst zum Überwinder zu machen. Du magst vielleicht einen Tag des Überwindens haben und fühlst dich am Ende des Tages so friedlich und sogar glücklich. Soweit dir bewusst ist, gibt es heute kein Versagen, kein eitles Gerede, keine Übertretungen, keinen Ungehorsam. Keine Liebe zur Welt. Du hast den Herrn einfach so sehr genossen. Wunderbar. Dann am nächsten Tag alle möglichen beunruhigenden Dinge, die in Fehlern enden. Wir können also nicht uns selbst zum Überwinder machen. Offenbarung 3 und 5 offenbart uns, Christus ist derjenige, der überwindet. Er ist der Überwinder. Und durch Christus als den siebenfach verstärkten Geist bringt er nun Überwinder hervor. Vielleicht kennt jeder, der gerade meine Stimme hört, er weiß über die Überwinder in Offenbarung 2 und 3. eine bestimmte Kategorie von Überwindern. Sie unterscheidet sie von denen in 1. Johannes 5. Und wir alle streben und hoffen und sehnen uns danach, Überwinder zu sein. Wir wollen im Königreich sein, um beim Hochzeitsfest dabei zu sein. Und vielleicht haben wir alle von Zeit zu Zeit gebetet. Herr, mach mich zum Überwinder. Und wir brauchen dieses Gebet oft. Aber das Gebet muss erhöht werden und kann dadurch erhöht werden, wenn wir erkennen, dass Christus als der siebenfach verstärkte Geist die Überwinder hervorbringt. Das bedeutet, wenn wir den Herrn bitten und zu ihm beten, dass er uns zum Überwinder macht, dann zeigen wir ihm, dass wir verstärkt werden müssen. Wir müssen siebenfach verstärkt werden. Wir brauchen die sieben Augen des Lammes. Und wir brauchen die sieben Leuchter, die vor dem Thron brennen. Wir brauchen die sieben Augen des Lammes. Und es wäre sogar hilfreich für euch, in diesem Bewusstsein zu beten. Herr, ich bete, dass du als der siebenfach verstärkte Geist mich verstärkst und mich dadurch zu einem Überwinder machst. Und ich würde das für mich persönlich beten, aber es hört nicht bei mir auf. Ich bete ganz sicher, dass meine geliebte Frau vom siebenfachen Geist als Überwinder hervorgebracht wird. Und dann die Heiligen, die liebenden, suchenden Heiligen, die treuen Heiligen auf der ganzen Erde. Sollten wir nicht auf diese Weise beten und fürbitten? Herr, in Taiwan, im Vereinigten Königreich, in Pakistan, in Neuseeland, in Russland, in Brasilien, auf der ganzen Erde, aber vor allem in Europa, wegen deines letzten und höchsten Vorangehens dort. Herr, du bist das Lamm mit den sieben Augen. Bringe die Überwinder hervor, die du brauchst. Und diese Überwinder werden eins mit ihm sein. Besonders eins mit ihm als dem siegreichen Christus, um das zerstörerische, satanische Chaos in unserem eigenen Sein und Leben, im Gemeindeleben, zu überwinden. Und damit der Herr ungehindert auf der Erde umher sich voranbewegen kann. Wir beten als die Gemeinde um bestimmte Aspekte des Chaos in dem Land, in dem wir leben, zu überwinden. Um eine Atmosphäre von Frieden und Ordnung hereinzubringen, damit du dich um des Evangeliums willen ungehindert bewegen kannst. Rechne mit dem Chaos in Nordkorea ab. Rechne mit dem Chaos im Iran ab. Diese Gebete werden sehr wirksam sein. Denn durch solche Gebete übt der auf den Thron erhobene Christus Gottes Verwaltung aus. Nun kommen wir zum zweiten Teil der Überwinder, die den Angriff des Todes überwinden. Der Tod ist eine Quelle des Chaos. Und vielleicht sogar noch mehr. Wir können sogar sagen, der Tod ist die Folge des Chaos. Die letzte und schwerste Folge, der Tod. Punkt 2. Wir müssen von Christus als dem siebenfach verstärkten Geist verstärkt werden, um den Angriff des Todes auf die Gemeinde zu überwinden und den Leib Christi im Auferstehungsleben Christi aufzubauen. Verbringen wir sogar einige Zeit persönlich mit dem Herrn oder mit einem oder einigen Gefährten, um zu beten. Um diesen Vers beten zu lesen. Herr, wir müssen von dir als dem siebenfach verstärkten Geist verstärkt werden. Herr, der Tod greift immer wieder an. Der Feind wird einfach nicht aufhören, auf so viele verschiedene Arten. Der Tod greift an. Er greift jeden Einzelnen von uns an. Er greift die Gemeinde an. Herr, wir brauchen deine Verstärkung, um den Angriff des Todes auf die Gemeinde zu überwinden. Wenn wir die neutestamentliche Sicht auf die Gemeinde haben, auf das, was die Gemeinde für Gott ist, und dass Christus erklärt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Ihr werdet auch erkennen, dass der Feind die Gemeinde hasst. Die Gemeinde ist der neue Mensch, der Leib Christi. Sie ist das Mittel, durch das Gottes Wille auf der Erde erfüllt wird. Gottes Wille wird auf Erden erfüllt werden, Gottes Vorsatz. Also greift der Feind an. In bestimmten Stadien unter dem Römischen Reich, vor Beginn des 4. Jahrhunderts, Satan griff durch Töten an, auf eine schreckliche Art und Weise. Er ließ Gläubige töten. Und in einigen Teilen der Erde geschieht dies jetzt, während wir uns gerade treffen. Aber es hat andere Wege, versteckte Wege, nicht physische Wege, auf denen der Angriff des Todes kommt. Die Überwinder, verstärkt durch den siebenfach verstärkten Geist, überwinden den Todesangriff und dann bauen sie den Leib Christi im Auferstehungsleben Christi auf. Auf der einen Seite müssen wir den Todesangriff auf die Gemeinde überwinden. Auf die Gemeinde in Berlin, auf die Gemeinde in Madrid, auf die Gemeinde in Paris, auf die Gemeinde in Stockholm. Wir sollten nicht bestürzt oder schockiert sein, dass der Tod die Gemeinden angreift. Aber wir glauben an das Wort des Herrn, dass die Pforten des Hades nicht den Sieg über die gebaute Gemeinde gewinnen werden. Wir müssen als der Leib Christi im Auferstehungsleben Christi aufgebaut werden, damit Gott sagen kann zu allen Engeln, Bösen und Gehorsamen. Schaut auf meine Gemeinde. Aufgebaut im Auferstehungsleben Christi. Meine Gemeinde widersteht dem Tod, weil ich Überwinder hervorgebracht habe, die den Angriff des Todes auf die Gemeinde überwinden. Dies ist keine Frage einer Position. Zum Glück, dankbarerweise übernehmen an vielen Orten die führenden Brüder die Führung beim Überwinden des Todesangriffs. Sie sind ein Vorbild, aber das ist nicht auf älteste und führende Brüder beschränkt. In anderen Situationen, traurigerweise muss ich sagen, aber es ist Teil unserer Geschichte. Sogar führende Brüder können vielleicht ein Kanal des Todes sein. Sie sind zu sehr in ihrem Selbst. Das geschah in einer großen Stadt in Nordamerika, in mehr als einer Stadt. Also kann jedes Glied des Leibes, jede Schwester oder jeder Bruder ein Überwinder sein, der den Angriff des Todes überwindet. Aber das Ziel ist nicht nur, den Tod zu besiegen. Das Ziel ist es, den Leib Christi im Auferstehungsleben Christi aufzubauen. Nun gehen wir auf die Einzelheiten der Gliederung ein. A. Die Überwinder sind siegreich über den Angriff des Todes auf die Gemeinde. Der Tod ist das Merkmal von Satans Werk. Das letztendliche Ziel seiner Arbeit ist es, den Menschen mit dem Tod zu durchsättigen. Jetzt komme ich zurück zum Klatsch und Tratsch, zum unnützen Gerede. Ich bin einfach nur ein Bruder, ein Mitglied des Leibes, das hier Zeugnis ablegt. Ich kann das aus all den Jahren der Erfahrung sagen. Nichts hat mehr Tod in die Gemeinde gebracht als eitles, nutzloses Gerede. Kürzlich wollten einige lieben Heiligen Gemeinschaft haben mit mir und meiner Frau, und sie öffneten ihre Situation. Sie wurden immer wieder vom Tod angegriffen. Durch negatives Gerede, Klatsch und Tratsch. Durch das Offenlegen von Dingen durch Menschen. Sie wurden bloßgestellt. Keine Liebe in diesem Gerede, das die Bedeckung wegreißt. Ich wiederhole, Liebe bedeckt eine Vielzahl von Sünden. Gott geht gegen die Sünden vor. In unserem christlichen Leben gehen wir gegen die Sünden vor. Und im Gemeindeleben gehen wir gegen die Sünden vor. Sie sind nicht in dem Sinne verborgen, dass wir so tun, als gäbe es keine Probleme. Aber sie werden gottgemäß behandelt. Und die Vielzahl der Sünden wird bedeckt, Liebe bedeckt. Die Strategie des Feindes ist es, aufzudecken, bloßzustellen. Also gibt man den Menschen Informationen, die sie nicht haben müssen. Dann haben sie all dieses Gerede, diese Worte im Kopf. Dann bringt der Feind sie auf subtile Weise zum Reden, und es breitet sich aus. Und während es sich ausbreitet, wird es größer. Es geht also weit über die Genauigkeit hinaus. Das Merkmal der Überwinder ist, dass sie nur Leben sprechen und nicht auf das Gerede des Todes hören. Sie werden keine mit dem Tod gefüllten E-Mails und Nachrichten aufnehmen. Sie unterscheiden es sofort und verschließen ihr Sein davor. In Offenbarung 14 haben wir die Entrückung der Erstlingsfrucht der reifen Gläubigen. In Offenbarung 14 wurden bestimmte Merkmale erwähnt. Eines davon ist, dass sie dem Lamm folgen, wohin es auch gehen mag. Und ein anderes ist in ihrem Mund keine Arglist. Sie haben nichts Negatives in ihrem Mund. Im Epheserbrief leitet Paulus die Gläubigen an: kein eitles Gerede. Jeder, der zuhört, sollte auf Worte der Gnade hören. Wie lange wird das noch so weitergehen, Geschwister? Wir können andere nicht kontrollieren. Es ist ihre Verantwortung. Ich weiß von geistlichen Christenleben, die durch das Netzwerk von Klatsch und Tratsch unter jungen Menschen in den Gemeinden zerstört wurden. Wir müssen erkennen, dass es nicht nur Menschen sind, die plaudern. Satan, die Quelle des Todes, steckt dahinter. Das müssen wir erkennen. Wir müssen lernen, ihn in unserem eigenen Leben zu besiegen und den Sieg Christi über ihn in jeder Hinsicht bezeugen. 2. Matthäus 16,18 zeigt uns, aus welcher Quelle der Angriff auf die Gemeinde kommen wird. Die Tore des Hades, das heißt der Tod. Satans besonderes Ziel ist es, den Tod innerhalb der Gemeinde zu verbreiten. Und seine größte Angst in Bezug auf die Gemeinde ist ihr Widerstand gegen seine Todeskraft. Möge der Herr unseren Widerstand gegen die Todeskraft siebenfach stärken. B. Die Gemeinde, die auf diesen Felsen gebaut ist, kann zwischen Tod und Leben unterscheiden. Und die Tore des Hades werden nicht den Sieg über sie gewinnen. Als ich erst etwa seit einem Jahr in der Wiedererlangung des Herrn war und ein Bruder, den ich kaum kannte, der jedoch angenehm zu sein schien, er und seine Frau haben mich eingeladen, mich und meine Frau, zu einem Essen in ihrer Wohnung eingeladen. Und natürlich gingen wir, wir mögen die Gemeinschaft mit den Heiligen. Und über einen sehr langen Zeitraum, ich könnte sagen stundenlang, redete dieser Bruder einfach ununterbrochen. Alles Mögliche. Und ich wusste davor nicht, wie der Tod aussah oder was er war. Aber er hat mein ganzes Sein beeinflusst. Und als wir in unsere Wohnung zurückkamen, war ich körperlich krank. Ich habe mich regelrecht übergeben. Und der Herr in seiner Güte hat mir gegenüber erkennen lassen, das kam von dem Tod, der aus diesem Bruder ausgespuckt wurde. Ich verurteile den Bruder nicht als einen Bruder, aber ich verurteile den Tod, der aus ihm herauskam. Und ich traf eine Entscheidung und war entschlossen, dass ich lernen musste, entschieden und entschlossen zu handeln. Ich werde mir niemals wieder erlauben, durch den Tod so verunreinigt und beeinträchtigt zu werden. Ich werde nicht dasitzen und zulassen, dass der Tod mein Sein durchdringt. Manchmal sind wir einfach zu nett in unserem natürlichen Leben, politisch, diplomatisch in unserem natürlichen Leben. Manchmal sollten wir sagen, wenn jemand so am Telefon spricht, ich werde mir das nicht länger anhören. Das Gespräch muss hier enden. Und dann legt man auf oder man geht weg. Man nimmt es nicht passiv hin. Passivität macht uns dem Tod gegenüber verwundbar. Drittens, wenn wir den Angriff des Todes überwinden wollen, müssen wir Christus als den Ersten und den Letzten kennen, als den immer existierenden, unveränderlichen, als den, der tot und wieder lebendig wurde, als den, der die Auferstehung ist. Der Herr sprach dies zu Johannes, dem Apostel: Fürchte dich nicht, ich bin der Lebendige. Ich wurde tot und siehe, ich bin lebendig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Er hat die Schlüssel, um ihn einzuschließen, um uns siegreich zu machen. Viertens, denen, die den Angriff des Todes überwinden, wird der Herr die Krone des Lebens geben. Die überwindende Kraft, welche die Kraft des Auferstehungslebens ist. Damit kommen wir zum letzten großen Abschnitt. B. Die Überwinder bauen den Leib Christi im Auferstehungsleben Christi auf. Der Herr sagte in Bezug auf seinen physischen Leib in Johannes 2: Zerstöre diesen Tempel, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten, wobei er sich auf seinen geistlichen Leib und den mystischen Leib bezog, die Gemeinde. Und der 3. Tag bedeutet Auferstehung. Er wurde zu Tode gebracht, aber in der Kraft seines Auferstehungslebens hat er die Gemeinde hervorgebracht. Und in der Kraft des Auferstehungslebens bauen wir den Leib Christi auf. Erstens, der Leib Christi befindet sich im Auferstehungsleben Christi. Die Natur der Gemeinde als der Leib Christi ist Auferstehung. Das ist die Natur der Gemeinde. Die Gemeinde ist eine neue Schöpfung, die in der Auferstehung Christi und durch den auferstandenen Christus geschaffen wurde. Die neue Schöpfung, die aus der Mitte der chaotischen alten Schöpfung hervorgebracht wurde, befindet sich völlig in Auferstehung. Je mehr sich die neue Schöpfung in uns ausbreitet, desto mehr sättigt uns das Auferstehungsleben. Um in der Wirklichkeit des Leibes Christi zu sein, müssen wir absolut im Auferstehungsleben Christi sein. Das ist das Ziel des Dienstes des Wortes, des Werkes Gottes in seiner Wiedererlangung. Die Wirklichkeit des Leibes Christi ist absolut im Auferstehungsleben Christi. Wir haben dieses Lied: Nichts Natürliches lässt das Leibleben zu. Wir müssen bereit sein, dass der Herr durch das Kreuz im Geist jeden Aspekt unseres natürlichen Lebens berührt und das durch das Auferstehungsleben ersetzt. In unserer Liebe zu unserem Ehepartner und in unserer Liebe zu unseren Kindern. Das natürliche Leben muss beendet werden. Alle unsere menschlichen Tugenden müssen in Auferstehung sein. A, B und C. Wir sind der Leib Christi, nur in der neuen Schöpfung, die durch das Auferstehungsleben Christi zum Keimen gebracht wurde. Der Leib Christi ist in Auferstehung. Und die Wirklichkeit der Auferstehung ist Christus als der lebengebende Geist. Die Wirklichkeit der Auferstehung ist Christus als der lebengebende Geist. Und dieser Geist ist nun siebenfach verstärkt worden. Wir können die siebenfache Verstärkung des Auferstehungslebens Christi als die Realität des Leibes erfahren. Oh, möge uns das berühren, mögen wir diese Last haben. Herr, wir möchten, dass du die Wirklichkeit des Leibes Christi hast, die dir den Weg für deine Wiederkehr öffnet. Herr, durch den siebenfach verstärkten Geist, verstärke das Auferstehungsleben Christi in uns allen. Denn durch dieses Auferstehungsleben Christi ist denn dieses Auferstehungsleben Christi ist die Wirklichkeit des Leibes. Herr, wir beten aufrichtig und geradezu verzweifelt. Verstärke das Auferstehungsleben Christi in uns für deinen Leib. Sieh, das Prinzip der Auferstehung ist, dass das natürliche Leben getötet wird und dass das göttliche Leben aufsteigt, um seinen Platz einzunehmen. Wir haben das göttliche Leben, das Auferstehungsleben in unserem wiedergeborenen menschlichen Geist. Wenn wir bereit sind zu erfahren, wie das natürliche Leben getötet wird, dann erhebt sich spontan das göttliche Leben. Das Kreuz hat etwas in euren Gefühlen und in euren emotionalen Reaktionen berührt. Es wurde berührt. Das Auferstehungsleben entspringt in euren Gefühlen. Der Herr berührt eure Denkweise, eure Vorstellung, eure Ansichten. Ansichten, Vorstellungen, Erinnerungen, eure Vorstellungskraft. Und dann erhebt sich sofort das Auferstehungsleben. Nun die letzte Aussage. Wenn wir nicht nach dem natürlichen Leben, sondern nach dem göttlichen Leben in uns leben, befinden wir uns in Auferstehung. Das Ergebnis eines solchen Lebens ist das Wachstum und der Aufbau des Leibes Christi. Und ich schließe damit, dass ich nur noch einmal den Punkt Römisch 2 vorlese. Wir müssen von Christus als dem siebenfach verstärkten Geist verstärkt werden, um den Angriff des Todes auf die Gemeinde zu überwinden und den Leib Christi im Auferstehungsleben Christi aufzubauen. Lieber Herr, Amen. Mach es so. Mach es wirklich. In ganz Europa und auf der ganzen Erde.